SRF 1
SRF 1 Und diese Sendung hier, die stellt unsere Schweizer Mundart aufs Podest. Das ist die Sendung Schnabelweit. Heute mit Geschichten von Frank Kaufmann im Toggenburger Dialekt.
Anna und Hansi haben es nicht so gut miteinander gehabt. Nicht so gut ist eigentlich stark untertrieben. Sie haben es nämlich gerne nicht miteinander können. Sie haben sich sogar so abgrundtief gehasst, dass Anna, wo sie erfahren hat, dass Hansi gestorben ist, der absolut unpassend und unmöglich Satz rausgelassen hat: Gott sei Dank hat es den Sauchhock endlich geputzt.
Hoppla! Ziemlich grob. Ich kann sie aber beruhigen, mit dem Sauchog ist ein Streifenhörnli gemeint. Apropos, woher kommt eigentlich der Ausdruck Sauchog? Christian Schmutz, SRF Mundartexperte.
Ja, das ist schon besonders grob. Chog alleinig ist heftig, wegen ursprünglich ist Chog oder Chogge der Aas, also der Leichnam auch. Weil das Wort etwas Negatives bezeichnet, hat man so aus Schimpfwort auf die Leute übertragen. Und wenn der ein dummer Kock noch zu wenig stark war, dann hat es eben noch verstärkt mit einem Saukock. Das Wort Kock, Kogge und Saukock gehört man vor allem in der Ostschweiz.
Noch mehr Mundartausdrücke erklärt Christian Schmutz gegen Schluss von dieser Stunde. Zum Beispiel nicht die Schantli laben oder Tondirotzete. Und noch mehr Geschichten von Frank Kaufmann, ebenfalls in dieser Stunde. Redaktion Susanne Sturzenegger, ich bin Regi Sager. SRF1 Schnabelweit. Wir haben für Sie drei Kurzgeschichten parat im Toggenburger Dialekt. Geschrieben von Frank Kaufmann. Er ist 47, aufgewachsen im Toggenburg, ist Dramaturg, Zeichner und Dozent an der Uni und an der ETH Zürich. Dort gibt er Mundartvorlesungen. Und vor kurzem hat er eine Sammlung von Mundarttexten in seinem Dialekt herausgegeben. Und das Buch hat den Titel «Wir gehen in die Body – Geschichten von heute». Die Kurzgeschichten, die Frank Kaufmann gerade selber liest, handeln alle von Beziehungen zwischen Mann und Frau.
Ein bisschen mehr Romantik, bisschen gut. Weisst, hat Jessica zu mir gesagt, eigentlich ist es gut mit dem Raffi, aber ich würde mir einfach wünschen, dass er ein bisschen romantischer wäre. Der Raffi, das war seit 2 Jahren der Freund von Jessica. Wie meinst du damit romantisch, habe sie gefragt. Ich finde, er könnte sich ein bisschen mehr Mühe geben. So ein bisschen mehr Romantik im Alltag. Ist ja nicht so schwer. Ich habe sie fragend angeschaut. Schau, hat sie zu mir gesagt. Zum Geburtstag hat er mir zum Beispiel nur eine neue Jacke geschenkt. Aber die hast du doch jetzt immer an, habe ich gesagt. Gefällt sie dir nicht? Momol, die ist schon super. Aber der Freund von der Anja, der hat ihr zum Geburtstag ein Wochenende geschenkt an einem kleinen See, mitten in der Natur, total weg von der Zivilisation. Du musst zuerst herlaufen, übernachtest in einer Baumhütte und kochst auf dem offenen Feuer. Weißt du, wie romantisch? Ja, aber Jessica, habe ich gesagt, dann musst du den ganzen Krümpel dorthin schleppen. Der Boden in der Baumhütte, der ist im Fall hart. Schlaf schlecht. Es hat einen Haufen Mucke und waschen kannst du auch nur im dreckigen Wasser von dem See. Willst du das wirklich? Ja, hat Jessica schnippisch gesagt. Motzen kannst du ja dann immer noch. nonverbale Kommunikation. Vorher, in der Mittagspause, kommt mir die Frau entgegen und schaut mich so an, mit so einem abschätzigen Blick, so von wegen, oh, schon wieder der. Dabei kennen wir uns überhaupt nicht, haben noch nie miteinander geredet, haben uns schon gesehen, das schon. Schon 3-4 Mal in der Cafeteria, zufällig, wenn ich einmal mit meinem Kollegen Kaffee nehme. Er kennt sie flüchtig. Sie ist die Freundin von irgendeinem weitläufigen Bekannten. Sie ist eine Ältere, etwa Mitte 50. Eine Chefsekretärin, hat mein Kollege zu mir gesagt. Sie ist immer auffallend gut angelegt, hat immer Röckli an, immer so knielang. Aber nicht so normale war, nein, immer so etwas speziell, sehr elegant, sehr weiblich, so etwas sexy. Ich schaue ihr einmal auf die schönen Beine und frage mich, warum ich andere Frauen in diesem Alter so unattraktiv finde. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich etwas will von deren. Dafür ist sie mir dann doch ein Stück zu alt. Als ich sie heute Morgen auf der Strasse gesehen habe, hat sie wieder etwas knielangs angehabt. Glaub's etwas Violettes. Ich kann es gerne nicht genau sagen, weil ich nur diesen Blick gesehen habe, ihren 3-Sekunden-Blick. Der hat eigentlich alles erzählt. Wie mein, welchen Weg auch. Mein hat gesagt, wenn du jünger wärst. Und ihre, aber nicht so ein Würstli-Bürstli. Ein 18-jähriger Single-Malt. Gestern Nacht, um 9:30 Uhr, sagt Martin noch bei einem Auftaucht, hat mir der Peter erzählt. Mit einer Flasche Whisky, einem 18-jährigen Single-Malt. Sündhaft teuer, hat Martin gesagt. Hat die Flaschen aufgetan und hat grosszügig eingeschenkt. Gibt es etwas zu feiern, hat er gefragt. Aber weil Martin ziemlich schlecht ausgesehen hat, hat er noch ein, oder muss etwas begraben, hinhergehängt. Eigentlich zu feiern, hat Martin gesagt. Dann haben sie angestossen. Der Whisky, der sei eine richtige Bombe gewesen. Er hat, glaube noch nie so etwas Feines getrunken. Der Martin hat ihn angeschenkt und dann gesagt, aber welchen Weg nicht nur zu feiern. Er hat Tränen in den Augen gehabt und die Nase so aufgezogen. Sie haben nochmal angestossen und der Martin hat ihm dann erzählt, er hat sich verliebt. So in einem Tonfall, als wäre seine Mutter gestorben. Unglücklich verliebt, hat ihn gefragt. Wollt sie dich nicht? Es wäre ja nicht das erste Mal gewesen. Am Martin seine Frauengeschichte hat nämlich eigentlich immer tragisch geendet. Der Martin war eigentlich ein notorischer Single. Und der 18-jährige Single-Malt, den er mitgebracht hat, war wegen einer Anspielung darauf gewesen. Nein, hat der Martin gesagt, ausnahmsweise mal sei er glücklich verliebt. Und sie wollen auch, sehr so gern. Gratuliere, hat er gesagt. Und sie haben nochmal angestossen. Warum, dass er denn so knickt, sei ich gefragt. Ob es nicht recht sei? Sie haben eben schon einen, hat Martin erzählt. Und jetzt? Kann sie sich nicht entscheiden, hat er gefragt. Mal, sie hat sich entschieden. Sie hat sich für ihn entschieden. Und gratuliere nochmal, hat er gesagt. Und sie haben wieder angestossen. Er hat den Whisky schon ein bisschen gespürt. Der Martin hat erzählt, die Beziehung mit dem anderen sei allemal eingeschlafen und funktioniere nicht mehr. Sie hat erzählt, das Kriseli seit Monaten vor sich her. Sex hat es praktisch keinen mehr und wenn, dann sei er schlecht. Wo denn sein Problem sei, hat er Martin gefragt. Ob er mal wieder Angst um seine Unabhängigkeit hat? Nein, auch nicht. Aber er hätte Skrupel, hat der Martin gesagt. Er nehme dem Typ ja die Frauen weg. Ob sie Kind hat? Hat er gefragt. Der Martin hat den Kopf geschüttelt. In dem Fall muss er sich kein schlechtes Gewissen machen. Wenn die Beziehung nicht mehr funktioniert, kann er nichts dafür. Wir sind freie Menschen und können selber entscheiden, mit wem wir zusammen sein wollen. Der Martin hat sichtlich aufgeschnauft und hat nochmal mit dem Mann gestossen. In dem Fall auf ein neues Leben, hat er gesagt. Weiss er es denn schon? Hat er gefragt. Der Martin hat den Kopf geschüttelt. Eben nicht. Sie hätte Angst, zum zu sagen. Darum sei ja er heute Abend hierher gekommen. Musik.
bisschen mehr Romantik, nonverbale Kommunikation und ein 18-jähriger Single Malt. Drei Geschichten aus dem Alltag von Frank Kaufmann im Toggenburger Dialekt, begleitet von der Mundharmonika-Klang von Daniel Hildebrand, haben wir hier gehört. Die beiden, Daniel Hildebrand und Frank Kaufmann, treten auch miteinander auf, zum Beispiel gerade nächstens am 1. November, am 8. in der alten Stuhlfabrik Zherisau. Sie hören die Mundart-Sendung Schnabelweit hier auf SRF 1. Als nächstes erzählt uns Frank Kaufmann, wie er zum Beispiel merkt, dass seine Geschichten fertig sind, dass er aufhören muss an ihnen arbeiten oder wo dass er am besten schreiben kann. Das nach Dürrenan und Serengeti.
Thank you.
Gast in unserer Mundart-Sendung Schnabelweit heute oben auf SRF 1 ist der Frank Kaufmann. Für seine Mundart-Geschichten greift er mit den Alltag hinein. Seine Figuren gehen fremd, scheitern an ihren Prinzipien, träumen von einem besseren Leben. Meine Kollegin aus der Schnabelweit-Redaktion, Susanne Sturzenegger, hat vom Toggenburger wissen, wie er auf seine Ideen kommt und wie er die dann verarbeitet. Und da hat der Frank Kaufmann gerade ein Rezept parat gehabt.
500 Gramm Vase am Stock, 1 bis 2 Kilogramm saisonales Fantasiegemüse, Salz, Pfeffer, Zucker, Kräutchen nach Belieben, eine Portion Pointe, 2 Paar kritische Augen, 3 Paar fein abgestimmte Ohren und Papier. Zubereitung. Das Ware gut auswaschen, durch den Fleischwolf drüllen und dann in einer grossen Pfanne im heißen Öl anbröteln. Mit dem gerösteten, saisonalen Fantasiegemüse vermischen und andämpfen. Dann mit einem gutsguten Wein ablöschen. Auf kleiner Flamme am besten mehrere Tage lang brodeln lassen, bis es eindickt. Immer wieder mal ein bisschen umrühren. Sobald es die richtige Konsistenz hat, mit Zucker, Salz, Pfeffer und ein Kräutchen abschmücken und zum Schluss mit einer Pointe würzen.
Sie beschreiben ganz schön in diesem Rezept, was es alles braucht für eine gute Geschichte. Wars, Fantasie, Gewürz, eine Pointe. Mit welcher Zutat haben Sie am meisten Mühe?
Ich glaube, mit den Zutaten habe ich nicht Mühe. Es ist die Frage, wie man die miteinander verkocht und so etwas amalgiert. Das ist wahrscheinlich die grosse Frage.
Die Geschichten von Ihnen haben ja meistens eine Pointe. Ist es Ihnen wichtig, dass eine Geschichte eine Pointe hat?
Es sind kurze Geschichten, sie sind gedacht zum Vorlesen. Es sind mündliche Geschichten. Und ich denke, die brauchen den Aufbau, die brauchen die Dramaturgie.
Und eben einen Schluss.
Und darum eben auch einen Schluss.
Wenn Sie Geschichte fertig haben, dann lassen Sie sie noch mehrere Tage brodeln, rühren sie wieder um. An was merken Sie, dass sie fertig ist?
Wenn man sie nicht mehr mag anschauen. Ich weiss es nicht. Irgendwann hat man so das Gefühl, jetzt ist genug. Es hat ja damit zu tun, man macht sie mal, dann hat man das Gefühl, wow, die ist lässig. Dann lässt man sie 2-3 Wochen rumliegen oder einmal 2-3 Monate und nimmt sie dann wieder in die Hand und denkt, oh nein, das ist ja viel zu lang. Und irgendwie der Abstand zeigt einem dann, dass es nicht passt. Und irgendwann hat man einfach genug darum geschaffen, dass man weiss, jetzt stimmt sie so.
Mhm. Und sie stimmt dann wirklich? Oder sagen Sie jetzt einfach, man könnte noch länger daran arbeiten, aber ich höre jetzt auf?
An und für sich könnte man ein Leben lang an einer Geschichte herumbasteln, wenn man wählen würde. Das ist aber nicht in meinem Interesse.
In Ihrem Mundart-Geschichtenbuch hat es auch ein Kapitel über das Schreiben. Und da drin steht, das Schreiben sei eine mühselige Angelegenheit. Erzählen Sie doch einmal, wie das so ist.
Ja, also für mich ist es nicht so eine mühselige Angelegenheit, wie es in diesem Text drin steht. Der Text nimmt auch ein bisschen etwas auf die Schippe. Nimmt die existenzielle Notwendigkeit vom Schreiben müssen auf die Schippe. Ich denke, irgendwie Schreiben ist etwas, was man gerne macht. Das heisst nicht, dass man es nicht mit Engagement macht, dass man sich nicht dahinter knüllt, dass man nicht darum fühlt. Aber das Existenzielle dahinter. Es gibt ein Buch von Jean Jaunet, das heisst «Que la joie demeure», «Das Freude bleibe». Und in diesem Buch besucht dann der Protagonist ein Ehepaar, und die haben die Freude verloren, weil sie eigentlich ihrem ganzen Alltag alles ökonomisiert haben. Sie haben alles abgeholzt, es hat keine Vögel mehr. Der Protagonist geht dann als erstes in den Stall raus und holt einen Sack Korn, schneidet den auf und verstreut den draussen. Und eine Viertelstunde später hat es Vögel da und die freuen sich, weil das haben sie schon lange nicht mehr gehört und gesehen. Und ich denke, mit dem Leben hat vieles mit dem zu tun. Also was Freude macht, ist ja meistens das, was nicht notwendig ist. Und Literatur für mich ist etwas, was ich gerne mache, was für mein Leben eine Wichtigkeit hat. Aber ich denke nicht, dass es lebensnotwendig für die Welt ist.
Sie vergleichen das Schreiben dann auch mit der Arbeit von einem Eisfischer. Das ist sehr interessant.
Ja, es ist so ein bisschen, der Eisfisch, der macht ja ein Loch ins Eis und dann hockt er da und wartet, bis er irgendetwas unten durchflitzen sieht. Und für mich eine Kreativität oft damit zu tun, dass einem irgendwie plötzlich etwas durch den Kopf schiesst. Das ist wie so ein Fisch, der unten durchschiesst. Wenn man nicht aufpasst, dann ist er nachher weg. Und wenn man dann gerade verwischt, dann hat man eben. Und aus dem lässt sich dann wieder etwas machen.
Was hilft Ihnen auch beim Schreiben?
Kaffee. Draussen sein, unter den Leuten im Tram hocken, in Kaffees sitzen, das ist etwas, wo dort habe ich meistens die meisten Ideen und dort oder im Zugfahren. Zugfahren ist etwas, was ich sehr gerne mache.
Muss man dann, wenn man im Zug neben ihnen sitzt, mitrechnen, dass man irgendwie einmal in einer Geschichte von ihnen vorkommt?
Nein, im Zug suche ich mir meistens einen Platz, wo niemand um mich herum hockt, wo ich Ruhe habe. Also von dem her, der Zug ist nicht irgendwie das bevorzugte Jagdgebiet.
Aber im Kaffee in dem Fall?
Im Kaffee könnte es noch sein.
Wenn man ihre Geschichte zulässt, dann merkt man, dass die Melodie ganz wichtig ist, dass die Melodie stimmen muss. Können Sie das vielleicht einmal erklären, wie Sie das machen?
Ich glaube, es hat mit diesen drei paar fein abgestimmten Ohren zu tun. Also zuerst schreibt man es mal und dann liest man es mal und man liest es vor allem eben auch vor. Und das gibt dann die Melodie, das gibt dann den Ablauf. Es ist eine mündliche Sprache und mündliche Sprache muss einen Fluss haben.
Ihre Geschichten leben von den Dialogen. Manchmal sind es auch Dialoge, die jemand gehört hat und dann in der indirekten Rede weiter erzählt. Was gefällt Ihnen an dieser Form, Frank Kaufmann?
Wenn ich Geschichten einfach aus der Ich-Perspektive schreibe, dann hat alle das Gefühl, das sei jetzt ich persönlich, der da redet. Also ich bin am Anfang, habe ich viel mehr aus einer Perspektive von einer Person, die das erlebt, handeln lassen. Dann hat alle das Gefühl, ich da quasi mein privates Tagebuch veröffentlicht und um das geht es nicht. Und der Kniff vom «Ich erzähle, was ich über die anderen gehört habe», der macht eigentlich klar, dass es da nicht um mich geht. Es geht natürlich um mich, aber es geht um mein persönliches Interesse, aber es ist nicht selbst Erlebtes in dem Sinn.
Frank Kaufmann, Sie haben schon ein Kinderbuch geschrieben auf Hochdeutsch, jetzt ein Buch mit Mundartgeschichten. Wie sind Sie eigentlich auf Mundart gekommen?
Auf Mundart bin ich auch. Ich war an einer Lesung von Pedro Lenz und Beat Stärchi. Und ich hatte kurz darüber einen Auftritt als Samichlaus. Ich tritt einmal so ein bisschen im halbprivaten Rahmen als lesender Samichlaus auf. Und weil es immer die gleichen Leute sind, wollen die jedes Jahr etwas anderes. Und ich musste eine Geschichte schreiben für den Samichlaus-Anlass. Und nachdem Pedro Lenz und Beat Stärchi entdeckt, ich könnte ja mal versuchen auf Dialekt. Und dann habe ich die Geschichte auf Dialekt geschrieben. Und das ist so einfach gegangen. Das ist mir so von der Hand geflossen, dass ich gefunden habe, das wollte ich noch mehr machen. So schreiben, wie man denkt und redet. Es ist der Alltag, der sich widerspiegelt. Und das Hochdeutsche hat eine viel reflektiertere Ebene drin.
Sie treten mit Ihren Texten auch auf, vor Publikum, auf der Bühne. Was reizt Sie an dem?
Ja, wenn man etwas schreibt, dann will man sie eigentlich nicht einfach nur für die Schublade produzieren. Also die Texte haben auch so einen... Die wollen irgendwie ins Tageslicht kommen. Und im Theater hat mich Idee und je fasziniert und ist eine Form, um das irgendwie wieder eben vor das Publikum zu tragen.
Mit dem Autor Frank Kaufmann hat die SRF1-Redaktorin Susanne Sturzenegger geredet. Geschichten von Frank Kaufmann zum Hören und zum Lesen sind in einem neuen Mundartbuch herausgekommen mit dem Titel «Wir gehen in die Body. Geschichten von heute», erschienen im Appenzeller Verlag. Und wir haben noch eine nach der Schürmühle-Musik. SRF 1 am Donnerstagabend mit der Mundartsendung Schnabelweit. Der Toggenburger Autor Frank Kaufmann ist ein Sprachtalent. Er spielt mit Wörtern, schreibt Kurzgeschichten, redet verschiedene Sprachen, unter anderem sogar Rumänisch, und gibt Mundartkurse für Fremdsprachige. Die Sprache ist auch immer wieder ein Thema in seinen Geschichten. Der Frank Kaufmann liest gerade selber.
Anpassen oder verreisen? Ich war wieder mal beim Peter zu Besuch gewesen, in seinem Rustico, Zomeo im Vallemaggia. Am Abend sind wir in irgendeinem Grotto zu Nacht essen, von aussen an einem Steintisch, Wein aus dem Boccalino, dazu ein bisschen Aufschnitt vom Feinsten. Darauf aber haben wir beide Polenta mit Brasato genommen. Es war gemütlich gewesen. Wir haben so ein bisschen über alles geschnarrt, über Gott und die Welt, über die Frauen und Technik. Und irgendwann sind wir bei der Politik gelandet, bei der Einwanderung und den Asylanten. Ich verstand die Asylanten nicht, hat Peter zu mir gesagt. Die hocken einfach rum und warten. Es wäre doch besser, die würden etwas tun. Zum Beispiel die Sprache lernen. Das ist doch wichtig für die Integration. Mit dieser Sprache stehen dir alle Türen offen. Dann bist du selbstständig, kannst kommunizieren und am sozialen Leben teilnehmen. Dann verstehst du auch, was der Chef von dir will und kannst dem Doktor sagen, was dir wehtut. Darum sei er der Meinung, hat Peter gesagt, wer nicht mindestens eine Landessprache lerne, der gehöre gerade wieder ausgeschafft. Aber sofort. Der Respekt vor einem neuen Wohnort, der fängt doch damit an, dass man die einheimische Sprache lerne. Er denke nicht nur an die Asylanten, das gelte auch für die Expats. Englisch sei so recht, aber es ist keine Landessprache. Und die Deutschen könnten sich auch mal die Mühe machen, den Dialekt zu lernen. Das sei das Minimum, das man können und muss verlangen. Kurz gesagt, ging es um anpassen oder verreisen. In dem Moment ist serviert uns und hat gefragt: «Allora, volete ancora un dolce? Stasera abbiamo anche zabaione freddo al liquore di mandorle.» «Zabaione mit was?» hat Peter gefragt. «Al liquore di mandorle», hat sie gesagt. «Weisst du?» hat Peter nachgefragt. «Liquore von die Mandeln», hat sie gesagt. Der Peter hat grinset. «Nein, Liquore wollte ich nicht. Was gibt's denn sonst noch?» «Tiramisu, panna cotta con frutti di bosco, torte di pane e gelato di noci col noccino.» «Panna cotta», hat Peter gesagt. «Ich habe ein Tiramisu bestellt. Sie hat schon wieder gehen, aber der Peter hat gesagt: «Nicht so schnell, Fräulein, wir hätten noch gern zwei Cappuccino mit einem Grappa.» «Allora, una panna cotta, un tiramisu e due cappuccini. E due grappe, giusto?» Ich habe knickt und der Peter hat gesagt: «Und dann könnten Sie gerade noch die Rechnung bringen, sonst geht es wieder so lang.» «Wollen zahlen?» hat sie nachgefragt. «Ja, habe ich doch gesagt», hat der Peter gesagt. «Die Rechnung bitte.» Als wir mit dem Grappa angestoßen haben, habe ich zum Peter gesagt: «Du findest also wirklich anpassen oder verreisen?» Der Peter hat genickt. «Und das gilt für alle, ohne Ausnahme. Verkaufst du mir in dem Fall dein Rustico? Jetzt hast du ein Ferienhäuschen im Tessin schon seit 20 Jahren und kannst immer noch kein Wort Italienisch. Und sie hier in der Beiz kann nicht nur noch Deutsch, sie versteht sogar Dialekt.»
Frank Kaufmann, Sie sind am Sprachenzentrum von der Uni und der ETH Zürich angestellt und geben dort Mundartkurse. Was für Leute kommen in diese Kurse?
Es ist eine Vorlesung. Wir haben zwei Veranstaltungen. Wir haben eine für Deutsche und das macht eine Kollegin von mir, und ich habe eine für nicht deutsch-muttersprachige. Das heisst, ich habe bei mir drin vor allem Welsche und Tessiner. Und der Rest sind Leute, die hier in der Schweiz bleiben oder länger bleiben und den Dialekt verstehen können.
Kann man sich dann in der Schweiz unterdessen nicht auch einfach mit Hochdeutsch durchschlagen?
Was Studenten immer wieder erzählen, ist, dass wenn sie mit einem Deutschschweizer oder einer Deutschschweizerin einen Kaffee gehen können, dann ist das klar, dass der Deutschschweizer switcht auf Hochdeutsch. Aber wenn es eine ganze Gruppe sind, Deutschschweizer, also irgendwie 7-8, und dann ist man als einziger Tessiner oder als einziger Welscher darunter, dann rutscht es sehr schnell wieder in Dialekt, und dann, wenn man es nicht versteht, bleibt man einfach aussen vor.
Dann ist das Ziel von so Kurs eigentlich auch, dass man sich da gut integrieren kann? Oder hat es auch noch andere Gründe?
Also in erster Linie geht es, glaube ich, den Studenten vor allem darum, dass sie ein Teil sind von einer Gruppe. Wir haben auch immer wieder viele Mediziner, die kommen. Für die ist es auch essentiell, dass sie Patienten verstehen können und dass man es eben in der Umgangssprache versteht. Und die Umgangssprache bei uns ist einfach Dialekt. Der ist omnipräsent, der Dialekt.
Können Sie es vielleicht einmal an einem Beispiel sagen, was schwierig ist, wenn man Schweizerdeutsch lernt?
Also auffallend ist ja, dass Deutsche, die hierher kommen, am Anfang wenig bis nichts verstehen und dann irgendwann plötzlich den Switch machen und verstehen. Und ich denke, mit Leuten, die dann Deutsch als Fremdsprache lernen, braucht der Switch viel mehr. Also das von 5 auf 5 oder 5, dass das Gleiche ist. 5, 5, 5, ist immer das Gleiche. Das muss man zuerst lernen, dass es da eine Variationsbreite gibt. Und das muss man ein bisschen induzieren. Und dann geht das. Aber man kann den Leuten eigentlich zeigen, wie nah das der Dialekt zum Hochdeutschen ist und wie regelmäßig die Abweichungen sind. Und dann können sie eigentlich relativ schnell relativ viel verstehen.
Können Sie es mal konkret an einem Beispiel zeigen, wie so ein Unterricht vor sich geht?
Ich mache am Anfang mit einer Transformationsregel. Das sind eben so Regeln, die zeigen, wie der Dialekt sich vom Hochdeutsch unterscheidet. Das sind so Sachen wie, ein Ei ist bei uns immer das I. Also Rhein gibt Ri, Wein gibt Wein, Sein gibt Sie, Haus gibt Haus, Häuser gibt Häuser, etc. Aufgrund von dem fange ich dann an, Dialekt, verschriftlichten Dialekt von Hörübungen zuerst zu lesen und auf Deutsch zu übersetzen, dann merken sie, dass sie eigentlich, wenn sie es können lesen und darüber nachdenken, schon wahnsinnig viel verstehen. Und wenn man es dann nachher noch hört, dann verstehen sie schon den grössten Teil. Und der dritte Pfeiler von dem Unterricht sind dann einfach Spezialwörter, wie etwas ist etwas, das muss man in dem Sinn speziell anschauen.
Reisen Sie eigentlich in Länder, wo Sie die Sprache nicht können?
Ich reise gerne, aber ich reise gerne an Orte, die ich kenne, und ich reise gerne in Länder, wo ich die Sprache kenne oder zumindest verstand und kann kommunizieren.
Dann hören wir zum Schluss gerade noch eine Geschichte, die dazu passt. Frankophobie, Frankophonie.
Nomen est omen, sagt man. Aber vom positiven Einfluss von seinem Namen aufs Franzlernen hat Marcel gar nicht gemerkt. Im Gegenteil, das Französisch war mit Abstand sein schlechteste Schulfach gewesen. Und das Resultat nach 3 Jahren Sek war eine abgrundtiefe Frankophobie gewesen. Als ich ihm Mitte 90er Jahre vorgeschlagen habe, auf Frankreich zu fahren, um zu klettern, hat er zu mir gesagt, er komme schon mit, aber nur unter der Bedingung, dass ich die Konversation übernehme. Er hat absolut kein Sprachtalent und fürs Französisch sehr gerne gemacht. Auf unsere Reise hat er darum auch nur das absolut lebensnotwendige Basisvokabular mit sich geführt. Das war «oui», «non», «merci», «Marcel», «tarte aux pommes» und «pizza». Als erstes sind wir auf Orna im Jura français. Wir haben in der Schitte von der Place du Camping übernachtet und haben uns an den Kalkwänden rundum die Finger lang gezogen. Am zweiten Abend hat der Marcel gekocht. Mit der Präzision vom gelernten Viehmechaniker hat er zuerst den Knoblauch und Böhle zu einem Kugellager verarbeitet. Und dann die Pomme de terre in exakt gleich dicke Scheibchen geschnitten und à la fin alles miteinander zu einem Hochpräzisionsgrad zusammengesetzt. Wir haben das eben am Abend nur die Hälfte von dem Wundergratin gegessen und le Rest für den Tag darauf in den Kühlschrank gestellt. Aber wo wir am anderen Abend vom Klettern gekommen sind, war der Gratin einfach nicht mehr rum. Und als Töpperwehr, ein wenig Tomate aus dem Garten von Marcel, seine Mami, hat gefehlt. Die Madame Propriétaire du Camping hat Rat gewusst. Die Putzfrau hat gedacht, er habe jemanden vergessen. Sie hat darum den Gratin vorgeworfen und das Töpperwehr ihr gebracht. Der Marcel ist ausgerastet. Er hat ausgerufen, Däubeln gestempelt und Putzfrau verflucht. Wir haben nach dem Debakel Ornans quasi subitement verloren und sind auf Fontainebleau gebuldert. Es war schon Oktober und ziemlich froh in der Nacht. Auf dem Camping hat es ausser uns 2 Lapis nur noch ein Rudel Lapin gehabt, also Hesen. Irgendwann Abend sind wir auf Fontainebleau ins Cinema. Davor haben wir noch ein Aperitif in einem Restaurant genommen. Dort ist Marcel sofort une jeune demoiselle aufgefallen, une gazelle extraordinaire, die ihm frech zugeblinzelt hat. Der Zufall hat es wollen, dass die gleiche Frau 2 Stunden später avec ses parents nicht nur ins gleiche Cinema ist wie mir, sondern dass sie gerade auch noch par hasard neben uns gehockt ist. La belle demoiselle hat sofort ohne Zögern Marcel und mir ein Bonbon angeboten. Der Marcel hat sich bedient, gesmeilt, die Augen funkeln lassen und ich habe wie abgemacht brav gesagt, oh, merci, merci beaucoup, c'est très gentil. Nach dem Cinema, schon wieder auf der Rue, hat der Marcel dann zu mir gesagt, du, der laufen wir noch. Ich habe das Gefühl, jetzt spinnt er komplett mal. Mach, was du willst, habe ich gesagt, ich hocke in die nächste Buvette und saufe noch ein Pastis. Und er glaubt es nicht, aber in dem Jahr später ist er doch tatsächlich mit ihnen auftaucht. Er ist ihnen angelaufen auf der anderen Seite der Rue, bis vor das Maison. Dort sind er dann auf dem Trottoir stehen geblieben. Ihre Eltern sind im Maison verschwunden, sie aber hat sich umgedrückt, hat die Rue überquert, sind zu einem hergekommen und hat dann auf Französisch zu ihm gesagt, ob er ein Problem hat. Aber weil er nichts verstanden hat, hat er sie einfach angelacht. Und dann hat sie zurückgelacht. Und so hat es angefangen mit dem Marcel seiner Frankophonie. Alexia hat es übrigens geheissen. Mit Klettern war jetzt natürlich nicht mehr viel gewesen. Die beiden haben sich in den nächsten deux Semaines ganz der nonverbalen Seite von Maître Amureux hingegeben. Ich habe gezeichnet und gelesen und in der kurzen Verschnaufspause für die nötige Tradition gesorgt. Zurück in Suisse ist es dann ziemlich rapidement gegangen. Der Marcel ist auf Schnee gezogen, hat là-bas ein Apprentissage, eine Lehre als Zimmermann angefangen und hat sich totalement verfranzösisiert. Und schon quelques mois après hat er sans école, ohne Schule und Grammar beaucoup besser Französisch parliert que moi.
Eine schöne Sprachspielerei von Frank Kaufmann, eine von vielen Kurzgeschichten in seinem neuen Mundartbuch mit dem Titel «Wir gehen in die Party, Geschichten von heute». Als nächstes machen wir hier auf SRF 1 unseren Schnabelweit-Briefkasten auf, voll von Wörtern und Ausdrücken, die Sie uns eingeschickt haben und möchten erklärt haben. Zum Beispiel «Dom die Rotzete». Was Kaibs könnte das sein? Wir erfahren es nach dem Pink Pedrazzi.
I don't know where to begin. Life is back, big and beautiful, I see. Everything laid out in front of me. I don't know what to do. There are so many things for me to choose. Just in front of me, in easy reach. No more dreaming, no more footprints in the sand. They're quickly gone, forgotten, washed away. I don't know where to start with. So many things left to do. So many kisses left for you. So many nights I wanna spend with you. On your back, I feel strong, big and beautiful again. Everything in pain. No more dreaming, no more footprints in the sand. They're quickly gone.
Haben Sie schon mal das Wort «gutschick» gehört? Und haben Sie eine Ahnung, was es heissen könnte? Ja, und wenn nicht, wer könnte man da fragen? Ganz viele SRF1-Hörerinnen und Hörer schicken Mundartausdrücke, wo sie mehr darüber erfahren wollen, an unseren Schnabelweit-Briefkasten. Zum Beispiel eben auch das Wort «gutschick». Der Theo Schmid hat früher im Fricktal den Namen «gutschick» gehört, wenn einer nicht gerade der Schnellste oder der Gescheitste war. Und jetzt möchte er wissen, woher das Wort kommt. SRF-Mundart-Experte Christian Schmutz.
Ja, fangen wir beim Schick an. Schick ist die Ordnung, die Anordnung. aber auch die Geschicklichkeit oder das, was sich schickt, das, was passt und darum eben schick. Ein Schick hat schliesslich auch ein gutes, glückliches Geschäft heissen können. Einem zu einem guten Schick verhelfen. Und ein guter Schick, den auch beim Heiraten zum Beispiel haben können. Das Idiotikon hat so Belege vom 16. Jahrhundert, der Tochter sei jetzt ein guten Schick zu Handen gestossen. Also ein guter Deal, würde man vielleicht heute auf Neudeutsch sagen.
Genau, und jetzt kommt noch gut vorne dazu. Woher kommt das gut schick?
Ja, ich muss noch sagen, dass bei dem guten Geschäft, das jemand machen konnte, dass da nicht nur das Geschick von einer Person wichtig war, sondern eben auch das Glück. Also, du bist ein rechter Gutschick, das ist nicht unbedingt positiv gewesen, das ist eigentlich so eine Jolie gewesen, wo einfach das Glück ist ausgefallen, ohne dass er etwas dazu beitragen hat. Also, das hat man meistens von den etwas Unbeholfenen gesehen. Und übrigens, Fricktal ist auch kein Zufall. Das Idiotikon führt vor allem Beispiele von Basel auf. Vereinzelt hat es das auch im Schaffhausischen gegeben und im Elsass auch noch gerade. Also, Gutschick scheint so ein Dreiländerwort mit Zentrum Basel gewesen zu sein.
Beim SRF1-Hörer Walter Kleef vom Rorschacherberg hat es daheim einen Namen geheissen. Man tut nicht Schandli laben. Und das heisst, Jeans, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Im Walter Klee ist dann aufgefallen, dass andere Leute den Ausspruch nicht kennen. Also ich muss sagen, ich habe das auch noch nie gehört. Schandli laben, Christian Schmutz.
Ja, ich habe es auch noch nie gehört. Du bist in den Wörterbüchern suchen. Das Idiotikon, das Schweizerdeutsche Wörterbuch, kommt mir, glaube ich, schon relativ nach, auch wenn es genau die Verbindung nicht Schandli laben nicht aufführt. Wenn man die Einzelteile anschaut, Schandli bedeutet schändlich und Laben ist im Thurgau langsam, ohne Appetit essen, mit den Fingern schlecken. Das ist aus der Sicht der Älteren durchaus schändlich. Könnte also zusammenpassen.
Laben, ja, das leuchtet mir ein, wenn Laben langsam, lustlos essen bedeutet. Aber jetzt Schandli leuchtet mir noch nicht so ein.
Ja, man könnte von Schandli ausgehen. Wegen Schandli, schändig, geschändig, geschandt. Die heissen neben schändlich, beschädigt. Zusätzlich auch im Osten von der Schweiz geschändet, also wählerisch beim Essen. Also Schandli laben ist praktisch eine Verdoppelung von der Sache, die man am Tisch eben nie sollte machen. So ein bisschen unmotiviert und wählerisch umgeschnäppern.
Die letzte Hörerfrage aus dem SRF1 Schnabelweit-Briefkasten für heute. Im Gespräch zwischen Sarah Kurz und Martin Stoffer ist plötzlich der Ausdruck «Tondirotzete» oder «Tuntirotzete» auftaucht. Gibt es das Wort? Fragen Sie. Und wenn ja, was heisst das?
«Tondirotzete», also ich finde es total schräg. Da kommt mir zuerst mal so das Totenmögerli in Sinn. Könnt ihr uns helfen, das Blindeli der Stotzkrotzen nachzukragen? Ja, in dem berndeutschen Geschichtli hat ja der Franz Holler haarscharf an echten Wörtern vorbei, neue Wörter geschaffen.
Also in dem Fall gibt es das «Tondirotzete» dann eigentlich gar nicht?
Ich habe es noch nie gehört, habe nichts Vergleichbares gefunden. Und Frau Kunz und Herr Stoffer haben mir auch keine Bedeutung mitliefern. Also ehrlich gesagt, ich kann mir es nicht vorstellen, dass es wirklich so gibt.
Ja, dann schauen wir doch gerade mal, wie man in so einem komplizierten Fall eigentlich vorgeht. Wie bist jetzt du zum Beispiel, Christian Schmutz, vorgegangen auf der Suche nach dem Ausdruck?
Ja, ich bin zuerst vor allem rund um Tondi suchen. Das hätte ich sicher mit Donner zu tun, also beim Donner, beim Donneli, beim Dondig, Donnerig oder Dondi, das wäre so ein abgeschwächtes, verhüllendes Fluchwort. Man will den Teufel nicht nennen, wegen beim Dondi heisst ursprünglich beim Teufel. Aber eben das mit den Rotzeten dazu, das kommt dann schwierig. Also Rotz, das kennen wir alle, die Endung «ette» braucht man für grössere Mengen zu bezeichnen. Dann wäre es so ein bisschen etwas wie eine «Donderschnoddere». Aber die zwei Teile «Dondi» und «Rotzete» kommen von mir irgendwie nur mühsam zusammen. Ein anderer Weg, der noch weitergeht, ist «Tannengrotze». Das tönt fast ein bisschen ähnlich. Das war in Bern und Solothurn ein kleines, verwachsenes Tannli. Und «Tannengrotzle» als Schimpfwort für Frauen oder für Hexen, aber eben Tondirotze, das ist es gleich nicht.
Und wer weiss, vielleicht kennt ja jemand von unseren Hörerinnen und Hörern das Wort. Sollen wir sie mal fragen?
Ja, gern, warum nicht? Vielleicht kennt ja jemand das und kann uns sagen, was es bedeutet. Das wäre doch wunderbar.
Also, vielleicht kann tatsächlich jemand von Ihnen uns erklären, was Tondirotze bedeutet. Ihre Antwort nehmen wir sehr gerne an deren Adresse in Empfang. Schreiben Sie an SRF 1, Schnabelweit Briefkasten 8042 Zürich. SRF 1, Schnabelweit Briefkasten 8042 Zürich. Oder Sie können natürlich auch mailen. schnabelweit@srf1.ch. schnabelweit@srf1.ch. Herzlichen Dank auch allen, die uns Mundart-Ausdrücke eingeschickt haben, damit sie Christian Schmutz von der SRF-Mundart-Redaktion erklärt. Sie können uns auch weitere Fragen zu Mundartwörtern schicken. Da gilt auch genau die gleiche Adresse wie vorher. Dort, wo sie Tondirotzeten hinschicken.
Schon als kleiner Bub, da hast du mich getragen. Auf der Arm durch die Kindheit und hast mir gesagt, hey, 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 kleiner Mann, bist nicht allein. Ich frage mich manchmal, wie es dir geht. Ich denke an dich, wenn mich der Mut verlässt. Hey, hey. Ich weiss, ich bin nicht allein. Du bist am anderen Ort. Ich hoffe, es geht dir gut. Gehört deinem Singen und gleich aus meinem Herz bist du nie fort. Du bist am anderen. Kenn auf immer deine Worte. Hey, 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 kleiner Mann, bist nicht allein. Wenn du noch da wärst, wie wär's für dich? Würdest du mich gelassen sagen, wärst du stolz auf mich? Hey, hey. Schatz, kommst nicht mehr heim. Und wenn ich selber gross und stark bin, dann mach ich es wie du. Begleit mich, Schatz, durchs Leben, sage, lass mir zu. Hey, 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 ich lade dich nicht allein. Du bist am Mann. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich höre deinem Singen und gleich aus meinem Herz bist du nie fort. Du bist am anderen Ort, gehör noch immer deine Worte. Bist nicht allein. YOLO. 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 Oh, du bist am Mann.
Das ist der Kunz mit Niederleidorf, SRF 1. Und das war die Schnabelweit Und nach den 10 Nachrichten dann der Nachtclub mit dem Ralf Wicki. Und er möchte mit Ihnen über Tattoos reden. Was haben Sie sich schon stechen lassen? Und was würden Sie noch gerne? Was hätten Sie gerne auf Ihrer Haut? Der Nachtclub mit dem Ralf Wicki, gerade nach den 10 Nachrichten. Ich bin der Regie Sager. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.